ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Lieber Stefan, ich gucke zu dir. Sind schon Fragen aus dem Publikum eingegangen, die du gerne teilen möchtest?
Ich habe die gute Gelegenheit, immer mit den Leuten so ein bisschen zu plaudern und ins Gespräch zu kommen. Und dann kann ich so zuhören, was so gesagt wird und muss mich an keine Vorgabe und an kein Konzept halten und kann dann einfach mal dazwischen. Also genau wie die Musiker auch, finde ich auch sehr nice. So. Was häufig so gesagt wurde, ist, dass wir uns doch eher über die Blicke der anderen definieren, um danach ein Glück zu suchen. Habt ihr so eine eigene Wahrnehmung, wie ihr vielleicht so auch die Blicke der anderen ein bisschen für euch umwandelt oder sagt, ist mir doch wurscht, also wie man damit umgeht, ist mir doch egal, was andere über mich sagen, oder ficht euch das schon tatsächlich an und macht euch so in eurem täglichen Glück ein bisschen unglücklicher?
Gute Frage. Aber ich glaube, wir sind als Menschen natürlich hochsoziale Wesen. Also wenn 9 von 10 über die Ampel gehen und sie ist noch rot, dann laufe ich als 10. hinterher, ohne zu gucken, was los ist. Einfach als Energiespeicherwesen, ja, keine Energie ausgeben, das machen, was andere machen. Und von daher, glaube ich, ist es ganz grundlegend in uns zu gucken, was machen andere Menschen, wie geht's denen? Und dann irgendwo dahin zu streben, nach dem Zustand, in dem die sich gerade befinden. Von daher, ich glaube, dieses Abgucken und Mitmachen, das ist schon tief drinne.
Es kommt aber auch darauf an, wie man die Blicke wahrnimmt. Also ich glaube, wenn man so gewisse Vorerfahrungen hat, ja, dann hat man so einen Filter drauf. Das heißt, ein Mensch, der eher sozialphobisch veranlagt ist und eher Angst vor Kontakten hat, der denkt immer, oh, die gucken alle kritisch. Ei Gott, bloß nicht auffallen. Ja, und andere Menschen, die kennen das nicht von sich. Die sind halt nicht so aufgewachsen. Die sind da mit einem natürlichen Selbstbewusstsein in der Welt. Und die denken so, oh, die Menschen gucken, ja, dann gucken sie halt schön. Also ich glaube, der Filter dafür ist auch ganz wichtig. Wie nehme ich es wahr, wie andere gucken?
Dann seid ihr alle keine 20 mehr. Und eine Frage, die hier jetzt aufkam, ist, hat sich das verändert? War man als Teenager, als 20, war man da in irgendeiner Art und Weise glücklicher, unglücklicher? Hat man sich nicht so gefunden? Ist das bei euch mit einem Reiferwerden, also auf dem Weg von der Rose zur Hagebutte, so ein bisschen besser geworden?
Hagebutte klingt jetzt so schrumpelig.
Ja. Also es gibt total frische Hagebutte.
Beim Alter.
Also ich glaube, ich meine, ich finde es spannend, die einerseits diese Perspektive Teenager und Heranwachsen, weil für mich das auch immer mit einer großen Unsicherheit assoziiert ist. Also ich glaube, gerade als Jugendlicher und als jemand, der noch seinen Platz im Leben sucht, war es für mich zumindest immer schwieriger, mit diesen Blicken von außen und mit Kritik umzugehen, weil es mich oft mehr verunsichert hat. Je älter man wird, und also ich bin ja noch in den 20ern, aber habe trotzdem den Eindruck bekommen, dass mittlerweile, wenn man ein bisschen zu sich selbst gefunden hat und sich selbst als Mensch kennengelernt hat, dass manchmal auch die Kritik, wenn sie aus einer bestimmten Ecke kommt, eher eine Verstärkung ist und eine Bestärkung ist. Also ich weiß ganz genau, wenn ich in manchen Diskussionen, ob das jetzt politisch ist oder musikalisch ist oder zu anderen Themen, wenn da Kritik aus einer bestimmten Ecke kommt, dann bestärkt mich das eher, sondern ich gehe dann davon aus, wenn diese Person mit dieser Einstellung mich dahingehend kritisiert, dann bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg mit dem, was ich mache und was ich tue, und ziehe da eher aus so einem negativen Blick, aus so einem negativen Umfeld eher eine Bestärkung für mich heraus.
Ja, mir geht's ähnlich. Also ich war sonst auch sehr unsicher als Jugendlicher. Und mir war äußerst wichtig, was die Menschen über mich gedacht haben. Mittlerweile ist es mir relativ egal, wirklich, weil jeder hat eine andere Perspektive auf dich. Niemand kennt dich wirklich so tief, wie du dich selbst kennst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil der eine kann dich so sehen und der andere so sehen. Und wenn du kannst dich ja nicht zerreißen. Also ich habe damit auch gelernt, dass auch Kritik, das ist seine Meinung und die darf ja da sein.
Also ich war ja äußerst schüchtern als Jugendliche. Das hier hätte mich merkt man jetzt völlig nicht mehr zum Dekompensieren gebracht.
Ja. Merkt man jetzt nicht mehr.
So. Merkt man nicht mehr, genau. Ich bin sozusagen ein kompensierter, schüchterner Mensch. Aber es gehört ja zur Persönlichkeitsreifung, dass man da sich verändert. Und jedes Alter hat ja da seine Veränderung und seinen Umbruch. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir uns immer ganz kennen können. Ich glaube, wir reifen ja ständig voran, wie ein guter Wein. Das klingt besser als eine Hagebutte. Von daher, es hat halt jedes so seine Facette. Ja, und ja, dass man als Jugendlicher unsicher ist, ist, glaube ich, gehört zum Jugendlichsein dazu.
Und zum Alter gehört vielleicht dazu, also eine Frage, die ich hier gesammelt habe, wenn man alt ist, sind oft Schmerzen ein Tages- und Alltagsbegleiter. Ist man deswegen im Alter vielleicht auch weniger glücklich? Hadert man da sehr mit seiner Situation? Kommt das so ein bisschen zusammen?
Ich glaube, also ich habe mal von Untersuchungen gehört, dass man anscheinend ja eine U-Kurve hinlegt. Ne? Also als Jugendlicher glücklich startet, dann irgendwo so in der Mitte seines Lebens so einen Tiefpunkt hat. Ob das jetzt die Midlife-Crisis ist, weiß ich nicht. Und dann anscheinend wieder eher aufsteigt in die Glückseligkeit. Aber, weiß nicht, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen.
Na, ich habe ja lange Zeit mit Hochbetagten auch gearbeitet. Und tatsächlich, es gibt die einen natürlich, die den ganzen Tag klagen. Aber es gibt auch viele, die eine tiefe Zufriedenheit im Alter ausstrahlen. Also die fragt man dann zur Visite, wie geht's Ihnen heute? Na, wie soll es mir denn gehen? Ich bin am Leben, mir geht's gut.
Ich atme.
Ja. Ich atme, ja. Ja. Also das kommt, glaube ich, ganz drauf an, wie man mit Schmerzen auch umgeht. Also Schmerzen können richtig sackig machen, wenn man das dauerhaft hat. Ja, aber wenn man anderes noch wahrnimmt, außer den Schmerz, dann kann man auch mit Schmerzen leben. Ja, alt sein heißt nicht traurig sein.
Okay, das ist eine gute Aussicht. Also
hoffe ich.
Mich vielleicht so. Nichtsdestotrotz, ich kann das jetzt nicht verifizieren, ob es in Südkorea tatsächlich ein Glücksministerium gibt. Könnte sein. Also gehen wir davon aus, jedenfalls hat das jemand geschrieben. Sollte man das in Deutschland, vor allem in Sachsen, auch einführen? Würde man in Sachsen dadurch glücklicher werden? Würde man vielleicht so eine Face-to-Face-Beziehung, einen anderen Umgang? Also könntet ihr euch vorstellen, dass das interessanter ist, dass das eine Facette des Lebens irgendwie anders widerspiegelt?
Noch mehr öffentlicher Dienst.
Ja, war mein Gedanke.
Ja, also ich denke auch, wenn man an so ein Glücksministerium denkt, als eine politische Institution, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber aus meiner Sicht, die Aufgabe von Politik ist es nicht, den Menschen glücklich zu machen. Das ist weder die Aufgabe, noch ist das ein Kompetenzbereich der Politik. Ich denke, Politik kann mit den richtigen Rahmenbedingungen, mit den richtigen Instrumenten eine Grundlage dafür legen, dass die Menschen oder auch dass der Mensch an sich und auch eine Gesellschaft für sich zu einem Glück findet, aber das in eine extra Institution auszugliedern, die dann dafür verantwortlich ist, die Leute besonders glücklich zu machen. Ich meine, wäre spannend zu sehen, was in Südkorea da so die Aufgaben sind. Das musst du dann vielleicht nochmal recherchieren für uns, Stefan.
Wobei, man muss ja sagen, also die Idee an sich ist ja gar nicht so schlecht, einen Fokus drauf zu legen, zu sagen, wir haben nicht nur ein Wirtschaftsministerium, ja, es geht nicht nur um, der Rubel muss rollen und keine Ahnung was, wie kriegen wir die Wirtschaft noch weiter gestärkt, weil dann werden vielleicht alle glücklicher, ne, sondern es gibt auch andere Aspekte, wie zum Beispiel jetzt in England Einsamkeitsministerium, so, ne, dass solche Themen aufgegriffen werden, um Menschen zu begleiten, abzuholen, die vielleicht einsam sind, Fokus woanders drauf zu legen, zu fragen, hey, was macht denn Menschen vielleicht glücklicher oder glücklicher? Wie können wir Städte glücklicher gestalten? Ne, also nur zu asphaltieren oder baut man nochmal einen Baum hin und so. Also wie können Menschen in Gemeinschaften zufriedener leben? Also ich finde das schon so Aspekte, die man, es muss ja kein Glücksministerium sein, ne? Aber irgendwie so Aspekte von dem auch mit in die Politik einbaut und nicht nur schlechte Laune oder sowas oder Selbstwirksamkeit, wir können was machen und tun, finde ich einfach interessante Aspekte, sagen wir so rum.
Lieber Johann, bevor uns der Stefan mit lauter weiteren Fragen aus dem Publikum löchert, würde ich gerne eigentlich von dir noch ein bisschen was über dich lernen, über das, was du machst. Du bist Zahnarzt.
Richtig.
Professor für Parodontologie. Ist das richtig?
Du hast es schon richtig ausgesprochen, ne?
Ja.
Also die Parodontologie, genau. Aber du hast ja auch am Anfang gesagt, vielleicht ganz gut, das Wort zu erklären. Es geht um das, was um den Zahn herum ist, nämlich Paro, den Knochen und das Zahnfleisch. Das ist so mein Spezialgebiet.
Und den ganzen Menschen drumherum.
Genau, der hängt ja mit dran am Zahn. Ne?
Also, ja. Der stimmt, der Mensch hängt am Zahn mit dran.
Ab und an.
Ja, sonst macht es keinen Spaß.
Ja, genau. Das ist dein Zahnmedizinstudium, die einzelne Zähne so zu modellieren, genau, ohne Menschen
dran. Kann ich schon mal gut, aber genau, das riecht also, dass der Zahn einfach im Mund bleiben kann. So, ne? Und das ist eine der häufigsten Erkrankungen tatsächlich neben Karies, die Menschen betrifft weltweit, dass das Zahnfleisch entzündet ist und dass Zähne irgendwann wackelig werden, weil der Knochen drumherum fehlt. Und das versuchen wir im Team zu verhindern und beizubringen, wie man das verhindert an junge Zahnärztinnen und Zahnärzte und natürlich auch in Weiterbildungsmaßnahmen und Vereinigung.
Ein Parodontologe in einem Panel für glücklich sein. Erzähl mal, was geht dir da durch den Kopf? Also Zahngesundheit und glücklich sein, was sind da so die Gedanken, die da dazu kommen?
Also wie ich herkomme, das weiß ich nicht. Stefan Wiegand muss man das fragen. Ja, was hat Glück nun mit Zahnärzten zu tun oder auch nicht? Ja, oder als Unglücklichmacher vielleicht ja manchmal. Ich hoffe, dass wir das Gegenteil produzieren können hier und da. Wir hatten ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen, oder ich habe ja auch überlegt, Mensch, was kannst du denn da sagen? Also zumindest fachlich. Ja. Dann ist es schon so, dass wir, wenn wir in den Mund gucken, viele Spuren sehen einfach von einem Leben, was vielleicht auch lange unglücklich war oder vielleicht von Dingen, die uns unglücklich auch machen. Und da ist ein leidenschaftliches Thema von mir Zucker beispielsweise. Zucker macht ja erstmal vielleicht so eine Art Glücksgefühl, so ein Hoch, so ein euphorisches Gefühl. Wir fühlen uns sehr glücklich nach Zuckerkonsum. Aber wenn man da ganz mal achtsam nachfühlt, so nach 1-2 Stunden, sind wir dann immer noch so glücklich oder landen wir da vielleicht schon in so einer Art Tiefdruckgebiet? Was uns dann irgendwie traurig macht und wir das Gefühl haben, jetzt muss ich eigentlich wieder was nachlegen. So, ne? Und der Zahn ist so das Erste, was dabei kaputt geht. Und deswegen plädiere ich auch herzhaft dafür, lieber zu Herzhaftem als zu Zuckerkonsum, genau.
Sehr passend zum Hofladen 15, den wir uns...
Gibt's hier alles.
Ich weiß nicht, ob ihr auch viele Zuckerprodukte mit anbietet, aber ich glaube, es ist eher Kategorie herzhaft. Ne?
Tut mir leid.
Der Blick in den Mund eines Menschen gibt einen Eindruck über Phasen, wo er glücklich oder unglücklich war. Das finde ich einen sehr spannenden Satz, den du gesagt hast. Oder dass man am Gebiss, am Blick in den Mund etwas ablesen kann über den Zustand des Menschen. Und zwar nicht nur seinen Zahnzustand, sondern vielleicht auch seinen Glückszustand, seinen Seelenzustand. Christoph, in der Phase, wo du stark depressiv erkrankt warst, würde man heute in deinen Mund blicken können und darüber was sehen können? Was denkst du?
Ja.
Ja?
Also in der härtesten Phase bin ich teilweise nachts aufgewacht und habe ein Stück Zahn ausgespuckt, weil ich so mit den Zähnen gearbeitet habe nachts. Hm. Wir als Landwirt, wir funktionieren immer weiter. Ich war auch mit Grippe im Stall gestanden. Ich habe in der schlimmsten Phase eine Schachtel Ivo in der Woche inhaliert, dass ich funktioniert habe. Und dazu Kaffee. Ich war immer müde. Ich habe nachts aber nichts geschlafen. Und du verbrauchst deinen Körper in der Zeit. Und das hat mich bestimmt oder wird mich vielleicht ein paar Jahre meines Lebens gekostet haben. Das werden wir sehen. Ich versuche es jetzt anders zu machen. Aber ja, es ist so. Danach das Ganze anzugehen, zum Arzt zu gehen und dann wieder zu sagen, hey, ich war jetzt hier 3 Jahre nicht beim Zahnarzt, mir ging's scheiße. Ja. Das ist ganz schwierig gewesen für mich. Das war ein Riesensprung. Ich habe da auch tatsächlich Unterstützung gebraucht von meiner Frau, die gesagt hat, komm, wir gehen da zusammen, wir machen das. Das war wie für mich wie so ein kleines Kind, ne, das Hilfe gebraucht hat.
Was war das, was dich davon abgehalten hat? Dann die Scham?
Die Scham,
oder?
Ja. Ganz einfach, als erwachsener Mann hinzugehen und sagen, ey, pff, ne?
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain. Und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.